Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Sprach ich beruhigend auf sie ein. Immer wieder versicherte ich ihr, dass ich sie nicht allein lassen würde und die ganze Zeit bei ihr bleibe. In mir schlich sich ein Gefühl der Bedrohung ein, das ich mir nicht erklären konnte. Ich ärgerte mich vor den Ergebnissen, die angrenzenden Untersuchungen zum Vorschein bringen würden. Tief in mir spürte ich, dass es kurz vor 12 war. Und dieses Beklemmungsgefühl, in dem mein Herz ging, nahm stündlich zu. Ich fand keine Ruhe mehr, lief wie ein Käfigtier unentwegt hin und her. Von der Oberärztin der endokrinologischen Abteilung, die Katharina eingewiesen hatte, wurde ich fachkundig darüber aufgeklärt, wie die Untersuchungen mit den dazugehörigen Tests ablaufen sollen, was man dadurch anschließend ableiten konnte. Man musste strategisch vorgehen, um ein optimales und brauchbares Untersuchungsergebnis zu erhalten. Es wurde Blut abgenommen und verschiedene Tests in Bezug auf Größe sowie Entwicklung der vergangenen Jahre gemacht. Für den kommenden Tag wurde eine Kernspintomographie des Kopfes zugeordnet. Ich wurde gebeten, Katharina zum Kernspin zu begleiten. Das war für mich selbstverständlich. Als ich die Oberärztin fragte, wie weit denn die Untersuchungen schon ausgewertet seien, streifte mich ein ganz kurzer Blick des Mitgefühls und mir wurde übel. Die Endokrinologin versuchte mir zu erklären, dass erst alle Ergebnisse vorliegen müssten, um eine kompetente Ausgabe machen zu können. Jetzt wartete ich erst einmal die Kernspinaufnahme ab. Dann werde ich mehr sagen können. Dies ist die Geschichte, ein Teil der Fehldiagnose über 7 Jahre meiner Tochter Katharina, die mittlerweile selbst Mutter ist, als einzige in Deutschland oder weltweit, die unter diesen Umständen aufgrund dieses Hypophysentumors im Kopf je schwanger wurde und dann auch noch ein gesundes Kind zur Welt gebracht hat. Das war vor 2,5 Jahren. Und jetzt bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören. In diesem Sinne, liebe Grüße von mir aus Oberbayern. Dankeschön.
hast? Okay. Guten Morgen. Hören Sie mich alle so? Ist das gut von der Lautstärke? Ja, okay. Schön, dass Sie da sind. Ich lese Ihnen heute aus meinem historischen Roman Das Geheimnis der Flößerin vor und nehme Sie ins München des 15. Jahrhunderts mit, genau gesagt 1471. Die erste Szene, die ich für Sie lese, ist eine Szene, die auf der Isar spielt, mit Flößern. Und das Floß war damals tatsächlich der LKW, den wir heute haben. Also auf Flößen wurden Güter transportiert, es wurden sogar Viehherden transportiert und etwas später dann auch Menschen. Und so ähnlich wie die Flößer sich in meiner ersten Szene gleich fühlen, habe ich mich heute Morgen gefühlt, als ich durch diesen Schneesturm musste, um hierher zu kommen. Aber es hat Gott sei Dank geklappt. München im März 1471, im Jahre des Herrn. Halt fest, in Gottes Namen, lass die Oblast nicht aus. Der Floßmeister brüllte gegen den Donner, verbissen gegen das vordere Ruder gestemmt. Gischt sprühte um seinen Kopf und vermischte sich in der Luft mit dem herabprasselnden Regen. Der Himmel war ebenso dunkel wie die Fluten, auf denen sie um ihr Leben und um ihre Ladung kämpften. Lambert drückte sich mit letzter Kraft gegen die Wand aus Fässern, die bedrohlich ins Wanken geraten war. Seine Arme zitterten vor Kälte und Schmerz. Seit Tagesanbruch waren sie unterwegs, hatten gehofft, noch vor Ausbruch des seit dem Mittag am Himmel dreuenden Wetters die Lände in München zu erreichen. Aber die Natur war unbarmherzig. »Heiliger Nikolaus, steh uns bei«, ächzte Lambert. Mit einer Hand klammerte er sich an den Stützbalken der Abdeckung, die die kostbare Fracht zusammenhielt. Die Knöchel seiner Hand traten bläulich-weiß hervor. Fässer mit schneeweißem Kalk aus dem oberen Isartal hatten sie geladen. Baumeister Jörg von Halsbach stellte höchste Ansprüche an das Material, das er an den beiden größten Baustellen in München verwenden ließ. Lambert hatte gehört, wie der berühmte Baumeister den Handel mit Floßmeister Resch abgeschlossen hatte. Halsbach hatte derart schwärmerisch von dem Kalk gesprochen, als würde er die Haut einer schönen Frau beschreiben. Lambert drückte die Stirn gegen das raue Holz, seine Nackenmuskeln waren zum Zerreißen gespannt. Er hörte Alois, den Steurer, schreien, aber das Heulen des Windes und der Donner, der den Himmel zerriss, übertönte alles Menschliche. »Durchhalten, Lambert, du musst durchhalten«, beschwor er sich selbst und suchte verzweifelt nach einem Gedanken, der ihm die nötige Kraft dazu verleihen würde. Phronika. Phronikas Lächeln, das manchmal wie ein Sonnenstrahl zwischen den dunklen Wolken des Alltags hervorbrach und sein ganzes Sein innerhalb eines Augenblickes erhellte. »Für dich, Phronika, und unsere Zukunft«, knirschte er und stemmte sich mit aller Macht gegen die Fässer. Das Floß tat einen gewaltigen Ruck durch die Wasserstrudel und schoss um die Biegung haarscharf an einem hervorstehenden Felseneck vorbei. Sie glitten unter dem peitschenden Regen dahin. Am Horizont zackten Blitze über das Schwarzblau des Himmels. Lambert schloss kurz die Augen und atmete auf. Sie hatten es wieder einmal geschafft. Durch die Regenschleier sah er von Zeit zu Zeit schemenhaft Marterln vorbeigleiten. Erinnerungen an das Schicksal der weniger Glücklichen, die ihren letzten Atem in den Armen der Wassernymphen ausgehaucht hatten. Lambert schauderte. Von Frühjahr bis Winter, so die Witterung es zuließ, riskierten sie Tag für Tag ihr Leben auf den Wassern der Isar. Bald war das Jahr als Floßknecht vorbei und er kam seinem Ziel ein Stück näher. Lambert hatte Glück. Sein Floßmeister ließ ihn auch über den Winter in der Dachkammer des Flößerhauses wohnen. Und er konnte sein Auskommen in der kalten Zeit mit Holzhacken und Schreinerarbeiten verdienen. Sein Münzvorrat, den er in einem Kästchen unter einem Dielenbrett aufbewahrte, vermehrte sich stetig. Lambert liebte nichts mehr, als nach der Heimkehr abends in seiner Kammer am Boden zu hocken, die Münzen durch die Finger gleiten zu lassen und von seiner Zukunft zu träumen. Ein reicher Mann würde er sein, mit einem Haus aus Stein und einem Pferd. Dienerschaft würde er haben und eine schöne Frau, die ihm Söhne schenken würde. An dieser Stelle seines Tagtraumes überkam ihn oft die brennende Sehnsucht nach Phronika, der Tochter seines Meisters. Ihre elfenhafte Gestalt, das feingeschnittene Gesicht, Haar wie aus Mondlicht gesponnen. Meist übersah sie ihn. Aber wenn sie ihn manchmal mit einem Ausdruck anblickte, als wäre sie nicht von dieser Welt, wollte ihm der Atem vergehen. Trotz ihres Makels erschien sie ihm als das begehrenswerteste Wesen auf Erden, als die einzige Frau, die ihn aus seiner harten, feindseligen Welt befreien konnte. Vor ihnen lag die Münchner Lände. Der Ländhüter und seine Knechte standen am Ufer bereit. Lambert warf einem das Seil zu, er warf ungeschickt, der Mann erwischte es und zog unvermittelt. Das Floß stieß an die Uferbefestigung und Lambert, immer noch mit den Gedanken bei Phronikas Lippen, verlor das Gleichgewicht. Rücklings stürzte er ins Wasser, versuchte Halt an dem Seil zu finden, riss es dem Ländknecht dabei aus der Hand. Hart schlug Lambert mit dem Kopf an eine Ländsäule. In der nächsten Szene mache ich Sie mit einem weiteren Protagonisten bekannt, einem jungen Steinmetzgesellen, Gabriel. München war zu dieser Zeit eine einzige Baustelle. Nicht nur das heutige Wahrzeichen, der Dom zur lieben Frau wurde damals gebaut, sondern auch das Rathaus und eine riesige Röhrenwasserleitung. Und wir befinden uns jetzt in einer Bauhütte an der Baustelle der Kirche zu unserer lieben Frau. Ihr beide geht zur Lände und schaut, ob das Floß vom Resch angekommen ist. Überwacht das Abladen, ich trau dem Flößerpack nicht über den Weg. Gabriel, der gerade die Schablone an den Stein anlegte, sah unwillig auf. Meister, ich bin noch nicht fertig mit... Geh zur Lände, sage ich, den Stein kannst du später fertig hauen. Gabriel tauschte einen missmutigen Blick mit Albin, der am Platz neben ihm arbeitete. Es goss und er verspürte wenig Lust, sich aus dem Schutz der Bauhütte in die feuchte Kälte hinauszubewegen. Trotz der warnenden Geste des Werkmeisters verzog Albin das Gesicht zu einer Grimasse, legte Hammer und Meißel beiseite und ging hinaus. Gabriel folgte ihm. Die Stimmung Meister Siebolds war in den letzten Tagen granitgrau wie die Wolken am Himmel. Besser, man folgte seinen Anweisungen widerspruchslos und ging ihm aus dem Weg. In der Regel war Gabriel zufrieden mit seiner Arbeitsstelle. Ab Petri Stuhlfeier begann die Arbeit in der Bauhütte um 5 Uhr morgens und endete mit dem 6 Uhr Läuten am Abend. Eine halbe Stunde Pause für die Suppe, eine Stunde für die Mahlzeit am Mittag. Dafür erhielt er 26 Pfennige am Tag. Er kam gut damit aus. In letzter Zeit aber war eine Sehnsucht in ihm erwacht, die er nicht bezwingen konnte. Gabriel beeilte sich, Albin einzuholen. Im Gehen schlug er seine Kapuze über den Kopf und übersah dabei die Lade eines Mörtelmischers, die dieser hinter sich herschleifte. Er stolperte darüber und fiel der Länge nach auf den aufgeweichten Boden. Albin lachte laut heraus, als er Gabriel im Dreck liegen sah. Als er dessen Gesichtsausdruck bemerkte, kam er versöhnlich auf ihn zu und streckte ihm die Hand entgegen. »Los, steh auf, dein Mittagsschläfchen kannst du anderswo halten.« Gabriel wischte sich verärgert die Hände an seiner Hose ab und schickte dem Mörtelmischer einen Fluch hinterher. Albin sah ihn kopfschüttelnd an. »Welche Laus ist dir bloß über die Leber gelaufen? Seit Tagen grantelst du vor dich hin, nichts ist mit dir anzufangen.« Gabriel sah ihn stirnrunzelnd an und überlegte einen Moment lang, ob er Albin den Grund für seine schlechte Laune verraten wollte. »Ich bin es leid, immer nur die eintönigen Steine für den Fries zu hauen. Wasserspeier will ich meißeln, Kapitelle, Schlusssteine, die Verzierung an den Portalen, vor allem die Figuren für das Hauptportal. Meister Jörg will die Alten nehmen, aber habe ich ihn sagen gehört, aber ich will eine neue Mutter Gottes schaffen, wie es ihresgleichen nicht gibt.« In seiner Vorstellung sah er die perfekte Marienstatue vor sich. Ein Lächeln huschte über sein Gesicht, verschwand aber sofort wieder. »Diese stumpfsinnige Steinklopferei treibt mich in den Wahnsinn«, knurrte er schließlich. »Wenn ich nur wüsste, wie ich den Baumeister von meiner Figur überzeugen könnte.« Albin bedachte ihn mit einem Blick, den Gabriel nicht deuten konnte, erwiderte aber nichts. Gabriel winkte gereizt ab. »Ach, lass gut sein, komm, wir gehen. Trockner wird es nicht.« Die beiden Steinmetzgesellen bahnten sich ihren Weg durch das geschäftige Treiben der Baustelle, die auf engstem Raum der inneren Stadt zwischen den Häusern lag. Die neue Kirche wurde um die alte, viel zu klein gewordene, herumgebaut. Sobald die Kirche fertiggestellt wäre, würde sie die letzte Ruhestätte des verstorbenen deutschen Kaisers, Ludwig den Bayern, aufnehmen. Gabriels Blick blieb an den Männern im großen Laufrad hängen und seine Unzufriedenheit wurde etwas milder. Das waren wirklich arme Teufel. Den ganzen Tag rackerten sie in dem hölzernen Rad, um Holzbalken, Steine und Mörtel zu den Arbeitern hoch oben auf den Gerüsten hinaufzubefördern. Wenn sie vor Erschöpfung oder aus Unachtsamkeit ausrutschten und im Gestänge hängen blieben, kostete es sie ihre Knochen oder schlimmstenfalls das Leben. Mehr als einmal hatte er einen Sterbenden seinen letzten Hauch unter dem Rad verröcheln sehen, mit zerquetschtem Brustkorb, die Gedärme aus dem Leib geplatzt. Sie gingen jetzt in Richtung Tal und Gabriel war gerade dabei, den Ausflug als eine angenehme Abwechslung zu empfinden, als ein Schwein auf ihn zulief und an seinen Schuhen schnüffelte. Verärgert gab er dem Tier einen Tritt in das speckige Hinterteil, das Schwein rannte quiekend davon. »Ist es dir nicht fad, Tag aus, Tag ein die gleichen langweiligen Muster zu meißeln?« fragte er. Albin sah selbstvergessen einer Magd nach, die ihm mit einem koketten Hüftschwung ausgewichen war. »Ach, was soll's, für einen Fries werde ich ebenso bezahlt wie für einen Schlussstein. Und den Ruhm heimst am Ende ohnehin der Baumeister ein«, wiegelte Albin ab und deutete auf einen Bäckerstand. »Warte, ich will mir krumme Krapfen kaufen.« Als Gabriel der warmwürzige Duft des Schmalzgebackenen in die Nase kroch, knurrte unwillkürlich sein Magen. Er griff nach seinem Beutel und lugte hinein. »Auch für mich drei, guter Mann!« Herzhaft biss er in die hufeisenförmige Köstlichkeit. »Au, verdammt, ist das heiß!« Er spuckte wütend den glutheißen Batzen aus. Das Brennen auf seiner Zunge trieb ihm Tränen in die Augen. Er riss den Mund auf und fächelte Luft hinein. Heute ging ihm wahrlich alles daneben. Sie passierten den Zimmerplatz. Dort wurden die angelieferten Stämme behauen, die dem Bau von Gerüsten und dem Dachstuhl der Kirche dienen würden. Als sie die Floßlände erreichten, fiel der Regen nur noch spärlich. An der Stelle, an der die schweren Flöße ankamen, zogen Männer mit langen Haken Triftholz ans Land. Befehle und raue Flüche schollen durch die Luft. Fuhrwerke standen bereit, um die Güter in die Stadt zu bringen. Der Ländaufseher trieb seine Gehilfen an, die beim Abladen der Flöße zur Hand gingen, kassierte die Hänggebühr und achtete darauf, dass an der Weinlände niemand unerlaubt aus den Fässern trank. Albin stieß Gabriel mit dem Ellenbogen an. »Da, wir haben Glück, das Reschfloß kommt gerade an.« Gabriel schaute in die Richtung, in die Albin zeigte, gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie Lambert ins Wasser stürzte und nicht wieder auftauchte, das Floß vom Fluss weggezogen wurde. Unaufhaltsam näherte es sich einem Brückenpfeiler. Die beiden Männer auf dem Floß stemmten sich mit Stangen dagegen, vergeblich. Gabriel handelte, ohne es zu wollen. Er ließ seinen letzten Krapfen fallen, sprang mit ein paar mächtigen Sätzen in den Fluss. Das eiskalte Wasser raubte ihm beinahe die Sinne. Er sah wie durch einen Nebel. Er schnappte nach Luft, griff in die grauen Wasserstrudel und bekam den Jungen am Arm zu fassen. Gabriel versuchte verzweifelt, ihn nach oben zu ziehen, aber das Tau hatte sich um den Flößer gewickelt. Das schwere Floß zog ihn unnachgiebig in die Flussmitte. Vergeblich zerrte er an dem Körper, der bleischwer tiefer sank. Schließlich sah Gabriel nur einen Ausweg. Er holte Luft, tauchte ins eisige Wasser und befreite den immer noch Bewusstlosen von dem Seil. Keuchend kam er an die Oberfläche, wickelte sich das Tau um den Arm, im anderen Arm den Jungen, stemmte sich verbissen gegen den Sog und spürte endlich wieder Boden unter den Füßen. Inzwischen war es den Flößern gelungen, mit Stangen und Haken Halt zu finden. Sie leisteten nach besten Kräften Beistand, um das Floß ans Ufer zu staken und es zu verankern. Andere Männer waren aufmerksam geworden, kamen ihm entgegen und halfen, den Floßknecht an Land zu bringen. Gabriel ließ sich zu Boden fallen. Er rang nach Luft, fassungslos über sich selbst. Als er wieder bei Atem war und die Augen öffnete, stand Albin kopfschüttelnd vor ihm. »Was hast du dir dabei gedacht? Bist du deines Lebens derart überdrüssig? Hätte ich den armen Teufel ersaufen lassen sollen? Wo warst du eigentlich?« hustete Gabriel und spie aus. Albins Miene verfinsterte sich. Röte breitete sich auf seinem Gesicht aus. »Ich kann nicht schwimmen«, gestand er schließlich kleinlaut. Gabriel rappelte sich auf und schaute sich nach dem Verunglückten um. »Lebt der Floßmann?« In der nächsten Szene lernen Sie meine Hauptfigur kennen, Fronika, die Tochter des Floßmeisters Resch, 17 Jahre alt, ein wunderliches Mädchen mit einer ganz besonderen Gabe. Und die Szene beginnt, nachdem sich Gabriel und Fronika das erste Mal getroffen haben. Fronika sah Gabriel nach, bis seine Gestalt sich zwischen den Bäumen verlor. Am liebsten wäre sie ihm nachgelaufen. Der merkwürdige Blick, mit dem er sie angesehen hatte, fast ehrfürchtig, oder grauste es ihm vor ihr? Sie berührte ihre Augenklappe, wie sie es hasste, sie tragen zu müssen. Seine Augen waren schön, graublau und tief. In ihr keimte das Verlangen auf, sich an seine Brust zu lehnen, sich ihm anzuvertrauen. Er war groß, seine Schultern breit, und seine kräftigen Arme luden dazu ein, sich halten zu lassen. Ein ganz normales Leben führen, ohne Visionen, ohne Geheimnisse. Ihre Finger spielten mit dem Ring, den sie an einer Kette um den Hals trug. Zu ihren Füßen hatte der hereingewehte Schnee eine Pfütze gebildet. Missmutig stampfte sie hinein. Was nutzte es schon? Das Leben, das sie sich wünschte, war nicht für sie bestimmt. So war es nun einmal. In gedrückter Stimmung räumte sie Annas Hütte auf. Sie verriegelte die Tür, folgte der Spur in den Wald. Fronika machte große Schritte, setzte ihre Füße in die Fußstapfen des Steinmetzen. Daheim fand sie ihre Mutter in großer Aufregung. Ein in die Farben des Herzogs gekleideter Bote saß am Tisch und schlürfte Suppe. Die Mutter nahm Fronika beiseite. »Eine hohe Dame aus der Hofburg schickt nach dir, Gräfin Sidonie von Riedenburg. Sie hat von deinen Fähigkeiten gehört und will, dass du für sie das Wasser schaust.« Fronika sah überrascht auf. »Du musst mitgehen, aber sag ihr nichts. Erzähl ihr nur Belanglosigkeiten oder noch besser, sag ihr, dass du nicht sehen kannst.« Das Gesicht ihrer Mutter verzog sich sorgenvoll. »Es ist nicht gut, sich mit den Hoheiten einzulassen. Glaube mir, Kind«, warnte sie Fronika. Die wandte sich ab, holte ihren Beutel und trat auf den Lakaien zu. »Wir können gehen.« An der Schwelle drehte sie sich zu ihrer Mutter um, die mit vor der Brust gefalteten Händen dastand, Sorgenfalten ins Gesicht gegraben. »Sorge dich nicht, Mutter, ich bin bald zurück.« Fronika versuchte, Festigkeit in ihre Stimme zu legen. Während sie die Kapuze tief in die Stirn zog, fing sie den argwöhnischen Blick des Bediensteten auf und bemühte sich, möglichst finster dreinzuschauen. Schweigend folgte sie dem Mann den Treidelpfad entlang. Oben auf der Salzbrücke standen mehrere Fuhrwerke an, um dem Zolleintreiber den geforderten Preis zu bezahlen. Fronika sah sich scheu um. Der Trubel, der trotz der Kälte auf der Brücke herrschte, stand ganz im Gegensatz zu dem einsamen Leben, das sie im Flößerhaus führte. Sie sah mit Salzscheiben beladene Ochsenkarren, die unter dem Gewicht knarzend über die Holzbrücke rumpelten, einen Jungen, der eine Schar Gänse durch den Schneematsch trieb, Bäuerinnen mit Kiepen voll Eiern und getrockneten Kräutern, einen zweirädrigen Wagen, der mit Schaffellen beladen war. Sie konnte den Blick nicht von der Weichheit und Wärme versprechenden Fellen abwenden und prallte auf den Boten, der unvermittelt stehen geblieben war. Vor dem Taltor hatte sich eine lange Schlange gebildet. »Pass auf, wo du hintrittst, Weib«, raunzte der Mann. Er musterte sie mit wachsamem Blick, als fürchtete er, sie würde ihn ob seiner Grobheit im nächsten Augenblick mit einem Bannspruch belegen. Vronika kämpfte die Aufregung nieder, die mit jedem Schritt, den sie auf die Hofburg zugingen, größer wurde. Wie hatte die hohe Dame von ihr erfahren? Was erwartete sie von ihr? Vor der Burg kreuzten grimmig aussehende Wachen ihre Hellebarden vor dem Tor. Als sie des Lakaien ansichtig wurden, traten sie zur Seite und ließen sie passieren. Vronikas Herz klopfte in der Kehle. Staunend sah sie sich um. Die Burg war in einem Viereck angelegt. Die eine Seite war von einer Kirche begrenzt, davor ein Bogengang. Der Innenhof war voller Menschen, edlen Pferden und Wagen. Ein riesiger blauer Vogel mit einem Krönchen auf dem Kopf schleppte ein unsagbar schönes Federkleid hinter sich durch den Schnee. Er hob den Kopf und stieß einen klagenden Schrei aus. Vronika schreckte zusammen und erinnerte sich, wo sie da war. Vor ihr lag ein Brunnen, um den sich Edelknaben und Mädchen ihres Alters scharten. Dahinter wuchsen Linden. Ein Höfling zog einen Zweig herunter und ließ den Schnee auf ein Mädchen in einem scharlachroten Umhang rieseln. Sie kreischte auf und schlug spielerisch nach ihm. Mägde huschten geschäftig umher. Diener trugen Behälter mit dampfenden Speisen vorüber. Eine Hofdame stolzierte an ihr vorbei und Vronika sah bewundernd auf den pelzverbrämten Mantel und die kunstvoll geflochtene Frisur. Gerne hätte sie alles genauer betrachtet, aber der Lakai zog sie ungeduldig zu einer Seitenpforte. Sie folgte ihm über Treppen und Gänge, bis sie vor einer verzierten Tür Halt machten. »Warte hier, bis die Gräfin dich holen lässt.« Sie nickte hastig und senkte den Kopf. Der Lakai warf ihr einen letzten mürrischen Blick zu und stampfte grußlos davon. Einige Zofen rauschten kichernd an ihr vorbei. Eine von ihnen, eine hübsche Brünette, warf ihr einen hochmütigen Blick zu und zog mit übertriebener Geste ihr Gewand an sich, damit es Vronikas Umhang nicht berührte. Vronikas Wangen begannen zu brennen. Die Tür öffnete sich. Eine Frau winkte sie mit einer knappen Handbewegung herein. »Komm!« Vronika fühlte sich beklommen. Sie war noch nie einer hohen Dame von Angesicht zu Angesicht begegnet, hatte keine Ahnung, wie sie sich verhalten sollte. Als sie Sidonie von Riedenburg gegenübertrat, wusste sie, dass sie diesen Anblick in ihrem Leben nicht mehr vergessen würde. Die Gräfin erschien Vronika so überirdisch schön, dass sie für Staunen vergaß zu atmen. Ja, wir sind leider am Ende der Zeit angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen stellen möchten oder ein Buch signiert haben oder irgendwelche sonstigen Dinge von mir wissen möchten, ich bin jetzt gleich am Stand von dem Burgenwelt Verlag, in dem das Geheimnis der Flößerin erschienen ist. Und das ist in der Halle 2, Stand 316. Da bin ich jetzt so die nächsten 1-2 Stunden. Dankeschön.
Nadja war froh. Nee, das geht noch nicht. Oder? Nadja war froh. Ja, das geht. Hm? Danke. So.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.